Tribüne Geflüster, das Sportthema von der Woche.
Der Nils Hintermann beendet seine Skikarriere und redet nachher öffentlich davon, dass er jeweils Angst gehabt hat. Wir fragen uns, was sagt das über den Hintermann aus und geht es anderen Skifahrern etwa ähnlich? Dann hat Marco Odermatt zum fünften Mal den Gesamtweltcup gewonnen, aber uns lässt das fast ein bisschen kalt. Wir fragen uns, von wo nimmt der Marco Odermatt selber noch seine Motivation? Die grosse Diskussion jetzt im Tribüne Geflüster. Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, im Sportpodcast von CH Media. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, können wir heute wieder über Ski reden. Das machen wir mit unseren Experten Martin Probst und Etienne Wuyama. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Wir wollen gerade starten, nicht mit dem Marco Odermatt, sondern mit dem Nils Hintermann. Etienne, warum machen wir das?
Weil er fertig ist mit Skifahren, wie er es gesagt hat am Freitag, überraschend zurückgetreten ist. Und ich glaube, so viel kann man ohne jegliches Nachdenken verraten. Er hinterlässt eine grosse Lücke. Nicht, weil er jetzt Seriensieger gewesen wäre, aber seine Art war super, seine Offenheit war super. Er hat da aus meiner Warte als Zürcher ein bisschen Farbe in die ganze Weltcup-Geschichte gebracht, ist sehr beliebt gewesen bei den Schweizer, aber auch, glaube ich, über die Landesgrenzen raus. Und ja, er wird fehlen.
Das ist definitiv so. Und überrascht hast du gesagt. Ich bin auch sehr überrascht gewesen. Ich habe ja die Saison ein paar Mal erlebt. Schon Anfangssaison, als er zurückgekommen ist und erzählt hat, wie das war nach dieser Krebserkrankung, die Rückkehr. Und er ist ja wirklich stark zurückgekehrt. Er hat sich dann qualifiziert für die Olympischen Spiele, hat dann dort in der internen Qualifikation zwar keinen Startplatz gehabt für die Abfahrt, aber gleich allein, dass er da war und konkurrenzfähig, hat eigentlich gezeigt, ja, er hat die Krankheit offenbar gut überstanden, zumindest körperlich, aber so wie er jetzt nachher jetzt erzählt hat, ist es im Kopf etwas anderes. Er hat Mühe gehabt, sich nach wie vor zu überwinden, da die Gefahr auf sich zu nehmen. Das verdient Respekt, wenn man zu dem stehen kann und sagen, ja, es geht einfach nicht mehr und dann den Schlussstrich ziehen. Aber ja, es ist schade, weil er hat uns ja wirklich begeistert mit dem Comeback und viele haben Freude gehabt, dass er das nochmal geschafft hat, nach dieser Krebserkrankung zurückzukommen, stark zurückzukommen. Aber das Wichtigste ist das, was er fühlt und sein Gefühl sagt, nein, das geht nicht mehr und darum ist das sicher die richtige Entscheidung.
Und ich glaube, wenn man die Rennen, du bist ja auch vor Ort, wenn du live miterlebst und so, ich glaube, dann ist es auch verständlich, wieso er vielleicht sagt, hey, ich will das Risiko nicht mehr gehen.
Ja, ich glaube, wenn du Abfahrt fährst, das können wir uns ja alle gar nicht vorstellen, wo nur privat auf den Ski stehen, dann musst du die Gefahr können ausblenden. Das darf irgendwie nicht Teil von deiner Gedankenwelt sein am Start oder auf dem Sessellift auf dem Weg rauf. Also das musst du irgendwie... Ich meine, irgendwo wissen ja alle, was sie machen, dass das gefährlich ist, dass es schlimme Unfälle gibt, dass es leider sogar Todesfälle gibt. Aber der Gedanke, der muss weit weg sein. Und wenn du das nicht mehr schaffst, dann wird es natürlich enorm schwierig. Weil ich glaube, da kannst du ja nicht mehr frei fahren. Also das ist, ich glaube, wenn man gerade kein Auto fährt und jedes Mal denkt, Scheiße, jetzt habe ich dann einen Unfall, dann wird es auch schwierig. Und ich meine, dort ist dann gleich noch Gefahr gefühlt noch ein bisschen näher, als wenn man einfach ganz normal im Straßenverkehr teilnimmt.
Ja, ich glaube, ein bisschen Risiko geht nicht als Abfahrer. Wichtig ist, ja, zu unterscheiden zwischen Angst und Respekt. Mit Respekt geht jeder Fahrer und jede Fahrerin in ein Rennen, steht so am Starthaus oben. Was ich aber verstehe, ist, dass wenn man wirklich Angst hat, wenn man dort oben steht und sich vorstellt, und das hat der Nils Hintermann ja gesagt, wie man in den Netz zappelt, weil irgendetwas passiert, dann ist ein Punkt erreicht, wo... Ja, was nicht mehr zulässt, dass man startet. Ich finde, wichtig ist, dass man, wenn man das einsieht oder erkennt und da dazu steht und den Schritt macht und sagt, hey, ich kann das nicht mehr, das gebührt unglaublich viel Respekt, die Einsicht, weil ich bin mir nicht sicher, ob das jeder kann. Gefahr besteht, dass man sich irgendwo selber etwas vormacht oder sich zwingt, weil es ja wirklich dazu gehört. Und der Grat ist eben schmal zwischen dem Respekt haben und Angst haben. Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus die eine oder andere Situation gibt, wo jemand das Gefühl hat, sich selber, ja, ich bin im Respekt, ich muss mich zwingen, das gehört dazu, ich habe schon viel erlebt. Und dann da eben zu erkennen, wenn man über dieser Grenze drüber ist, das ist vorbildlich, finde ich, und vielleicht sogar lebensschützend. Und das kommt ja dazu, vielleicht kommen wir noch schnell auf ein bisschen detaillierter auf die Geschichte.
Unbedingt, ja, das wäre gerade meine nächste Frage gewesen, oder? Ob das einen Einfluss hat, vielleicht auch irgendwo durch, oder? Die Geschichte, die er hat.
Genau, ich finde, absolut, sagt er ja auch, also man muss sich das vorstellen, innerhalb von einem Jahr, ich glaube, Irrtum vorbehalten, Ende Dezember 2024 war seine letzte Bestrahlung gewesen, nach der Krebserkrankung. Und ein Jahr später ist er nicht nur schon wieder zurück im Spitzensport, sondern unter den 10 Besten bei zwei von den schwierigsten Abfahrten überhaupt. Also ich meine, so ein Resultat, Top 10 in Kitzbühel, ein Jahr nachdem der Körper Krebs besiegt hat oder das überstanden hat, ich mag mir nicht anzumassen, darüber zu reden, wie das ist für den Körper, weil ich es nicht erlebt habe. Das kann niemand wissen, wie das ist, was das macht mit dem Körper, was nicht selber erlebt hat. Da der nicht nur überhaupt schon, es ist schon eine Riesenleistung, überhaupt schon wieder mal die Abfahrtspiste runterfahren und dann noch in die Top 10 zu kommen. Ich habe vorher mit dem Adrian Brünker können schwätzen. Er hat den Nils Hintermann begleitet über längere Zeit, mit ihm teilweise als Hypnosecoach geschafft. Und auch er hat mir gesagt, ich glaube, Nils weiß gar noch nicht, oder es ist ihm gar noch nicht so bewusst, was er da überhaupt geschafft hat, nur schon das Retourkommen und wieder in die Spitze zu fahren. Ich würde mich diesen Worten anschliessen. Es ist eine Riesenleistung, wo man nicht genug Hüte kann ziehen kann. Und ja, aber eben, wenn du ein neues Leben geschenkt bekommen hast nach einer Krebserkrankung, dann ist es für mich nachvollziehbar, dass im Unterbewusstsein da Fragen an dich selber aufkommen und irgendwo durch auch dazu führen, dass du zum Schluss kommst, nein, das Risiko, das nötig wäre, das kann und will ich nicht mehr eingehen.
Aber das hat er ja theoretisch auch nach der Erkrankung, also wenn er wieder gesund worden ist, können sagen, oder? Aber dort hat er dann gleich gesagt, hey, ich will wieder zurück in Spitzensport.
Er ist ja zum Zeitpunkt, wo die Krankheit festgestellt war, ist er einfach Profisportler gewesen. Ich meine, das ist sein Leben gewesen, ewig. Und das wird ja einfach dann alles mal komplett über den Haufen geworfen. Dass da im ersten Moment ja der Impuls ist, ich will das wieder machen, das ist für mich völlig logisch. Man kann jetzt sagen, vielleicht hat es mir sogar geholfen, auf dem Weg zurück, so ein klares Ziel zu haben. Ich will zurück in den Weltcup, ich will wieder konkurrenzfähig sein. Und das andere, das passiert dann halt, wenn es dann wieder so weit ist. Also er hat das Riesenziel geschafft, mehr als geschafft. Er hat all überrascht mit seiner Leistung so schnell wieder. Und dann fängt es vielleicht eben anders an zu denken. Ich meine, wir sehen in seinem Kopf nicht, was denn genau passiert ist. Aber dass er nicht gerade schon im Moment gemerkt hat, ich komme nicht mehr zurück, ist für mich wie logisch. Weil wenn das gleiche Gefühl wieder da gewesen wäre wie vorher, hat er ja wahrscheinlich weiterhin von Sieg geträumt und durchaus möglich, dass das ja auch wieder dann irgendwann so weit wäre gekommen. Aber das Gefühl hat sich in dieser Saison offenbar nicht mehr gleich eingestellt. Umso erstaunlicher, dass er trotzdem so gut fahren kann. Ich meine, wenn man das mitschleppt, kann man sich fast nicht vorstellen, dass das nachher gleich klappt. Aber ich finde es auch sehr gut, dass er jetzt ziemlich mutig, wie schon immer, kommuniziert, weil es kommen dann auch nicht viele Fragen. Ich glaube, also wäre das nicht akzeptiert und jetzt einfach sagt, ist richtig und gut, dann müssen wir grundsätzlich darüber diskutieren. Oder sonst könntest du sagen, ja, komm, mach doch noch eine Saison mehr. Aber ich meine, da, wenn es wirklich Angst im Vordergrund steht und ja, man stellt sich vor, wir würden jetzt überreden, mach weiter, nachher passiert etwas. Also er hat sich da vielleicht auch bewusst dafür entschieden, weil er dann viele Fragen auch wegnimmt, statt einfach zu sagen, ja, Schlussstrich, es ist gut jetzt, sondern jetzt ist wie klar, okay, der Grund ist, deftig, der Grund ist wichtig und darum ist das richtig so.
Ich bin überzeugt, der Punkt, den du angesprochen hast, mit dem Ziel, der ist absolut so. Also wenn er vielleicht im Moment, wo er den Schicksalsschlag erfährt, dass da ein klares Ziel hilft auf dem Weg zurück, das ist für mich völlig logisch und ja, hat ihm vielleicht auch auf dem Weg in dem grossen Kampf geholfen. Die Vorstellung, genau wie er wieder im Starthaus steht und sich dort auf die schweren Pisten abstürzt. Ja, dass es jetzt ein Jahr später oder noch ein bisschen mehr anders aussieht, ist für mich nachvollziehbar und der Lauf der Dinge.
Was ist das, was euch am meisten jetzt in Erinnerung bleibt von Nils Hintermann und seiner Karriere?
Ja, Detti hat vorher schon viel gesagt. Ein Athlet, der mit seiner Offenheit und Mut, Sachen anzusprechen, immer wohltuend war in diesem Skizirkus. Er ist, von dem völlig überraschend in der Kombination zu wängen, seinen ersten Sieg rausgefahren hat, ist er aufs Podest gestanden und hat gesagt, ich repräsentiere den Kanton Zürich. Das ist allen geblieben. Der Unterländer mal wieder, was allen Bergler zeigt. Er hat ja dann auch sehr lange unter dem Erfolg, wo wirklich ja, vieles wetterabhängig war, ist gelitten. Das hat er auch selber nachher gesagt. Er war Weltcup-Sieger, aber eigentlich gar noch nicht so weit von seiner Entwicklung her. Hat aber auch den Weg gemeistert. Also dort eben, die Erwartungshaltung ist dann gerade riesig geworden, aber er selber hat gemerkt, ich bin noch nicht dort. Hat dann aber seine Weltcup-Sieg geholt, in seinen Augen dann die richtigen Weltcup-Sieg, dort, wo es dann nichts zu diskutieren gegeben hat, ob Wetter oder was auch immer. Ja, von dem her auch das ein eindrücklicher Weg. Auch dort nicht einfach mit dem Start, wo im ersten Moment ja wunderbar war, aber dann er auch zu beissen dran hat. Und ja, ich erinnere mich wirklich, dass er einer war, der ist im Ziel gekommen, wenn ihm etwas nicht passt und hat das gesagt. Und
für das gibt es ja gerade das jüngste Beispiel an den Olympischen Spielen, wo er rund um Trainings Swiss Trials ein bisschen ausgerufen hat, dass er nicht können verstehen konnte, dass Alexi Mone einen fixen Startplatz hat und er mit dem Stefan Rogentin noch um den Letzten muss kämpfen. Ja, so war er gewesen, so direkt und offen und manchmal mit einer Portion Wut in der Sprache drin hat er die Sachen angesprochen und ich kann da nur sagen, es tut gut, wenn es weiterhin Athleten und Athletinnen gibt, die frisch von der Leber herredet. Das ist jetzt logischerweise auch ein bisschen aus der Sicht des Journalisten gesprochen gewesen, aber ja, er ist immer für das gestanden und auch grundsätzlich finde ich sehr bemerkenswert und schön, wie offen er mit der Erkrankung umgegangen ist, im Sinn von nichts geheim halten, erzählen, was ist, Fragen, die kommen, beantworten, und kämpfen und das auch für das steht er und bleibt mir so in Erinnerung.
Jetzt ist es schwierig, den Übergang zu machen, aber wir können
nicht
trotzdem.
Etwas möchte ich noch sagen. Du hast gefragt, was an dieser Geschichte hängen bleibt. Oder was einerseits, oder, wie wir den Nils Hintermann in Erinnerung haben. Ich habe schon eine Frage, die mich noch ein bisschen beschäftigt, und zwar ist die, wie sehr fährt die Angst wirklich mit bei all diesen Abfahrern? Ist das die Sätze, die er äußert? Ich zittere am ganzen Körper, wenn ich im Starthaus stehe. Ich mag nicht mehr das Leben riskieren, so wie es nötig wäre. Ich frage mich, wie sehr fährt das bei allen Fahrern mit? Mhm. Oder ist das wirklich ein Einzelfall? Und ja, ich befürchte da, wird vielleicht der eine oder andere nicht ganz so offen mit dem können umgehen, auch nicht das wollen zulassen, weil ich überzeugt bin, sobald Angst mitgefahren ist, es eben gefährlich. Und gleich ist das der Unterschied zwischen Angst und Respekt, den ich angetönt habe, wird eine der Fragen sein, die den Abfahrtssport auf Ewigkeit begleitet.
ja, vielleicht auch Mühe hat mit dieser Frage, weil es wird ja, die Gefahr wird zelebriert. Also wir, wenn man die Filme schaut von Kitzbühel oder so, dann sieht man das ja Jahr für Jahr. Die Stürze, die werden vermarktet. Man kann es nicht anders sagen. Und die Geschichte, dass sich dort jeder neu die Hose gemacht hat vor dem ersten Start, die werden immer wieder erzählt. Aber nachher hat man es ja geschafft, dann ist man mutig und dann... Es passt nicht in das Bild rein und darum ist es vielleicht auch umso wichtiger, dass irgendwie die Diskussion vielleicht jetzt auch ein bisschen geöffnet wird, zum sagen, ja, der Umgang mit dem ganzen Ding ist ein sehr wichtiger Punkt bei einem jungen Athlet, der jetzt anfängt und vielleicht irgendwann denkt, ich komme dann mal auf die Abfahrt. Wie handelt man das? Und man muss es nicht einfach handeln, ich bin... Der krasse Sieg, wir machen da alles gar nichts. Also, es darf irgendwie ein Thema sein. Und gleichzeitig darf es die eben nicht beherrschen. Weil ich glaube, sonst, ja, das ist wahrscheinlich bei vielen Sachen, die mit einer gewissen Gefahr verbunden ist, dann wird es schwierig. Und vor dem Autofahren kann man wahrscheinlich mit dem Fallschirm springen, weiss ich was. Wenn man denkt, der Schirm geht nicht auf, dann kommt man auch nicht aus dem Flugzeug raus. Und wenn man dort, der Walter Ofrey, der Swissi Chefarzt, hat mir gesagt, als Abfahren musst du ein Stück weit ein Unzerstörbarkeitsgefühl in dir reintragen. Und ich glaube, wenn du das mal nicht mehr hast, dann wird es natürlich extrem schwierig, zum mit 120, 130 Stundenkilometer und nur mit einem Helm und sonst quasi Blut aus das dünnes Rennrest da abzufahren.
Ja, ein Airbag kennt es noch, aber da hilft wahrscheinlich dann auch nicht mehr viel, je nachdem.
Ja, und es gibt ja Ängste und Ängste. Also ich denke jetzt spontan Flugangst. Das ist für die allermeisten, so schlimm dass es ist, ist ja eine irrationale Angst, weil Flugzeuge nicht reihenweise oben runterfallen vom Himmel, Unfall ganz selten sind. Aber wenn man anschaut, wie viel Stürze es im Skizirkus Saison für Saison gibt und wer da alles betroffen ist, dann ist es einfach eine ganz reale Angst, die da mitfahren kann. Es ist nicht das Nummer 97, das mal umgeht, weil er vielleicht noch nicht ganz parat ist. Wir reden da von Top-Athletinnen und Athleten, die es nimmt, auf Deutsch gesagt. Und das, ja, wenn du das nicht kannst ausblenden oder nicht auf dem absoluten Höhepunkt bist, mental und körperlich, dann wird es einfach schwierig. Und es ist eben da im Gegensatz zu Flugangst nicht eine irrationale Angst oder ein irrationaler Respekt vor einem Unfall, sondern etwas, was einfach tagtäglich passieren kann.
Und was auch noch anders ist als jetzt im Flugangst, wenn du nicht der Pilot bist zumindest, du kannst es in dem Sinne ja beeinflussen. Wenn du Angst hast und dort abfährst, dann ist es ja natürlich, also dann wird es ja wirklich auch gefährlich.
Genau.
Jetzt gehen wir gleich den Switch zu einem, der vielleicht die Angst auch hat. Ich weiß es nicht. Er sieht zumindest nicht so aus, wenn er runterfährt. Marc Odermatt. Ja, also ich weiß nicht. Er hat den Gesamtweltcup wieder gewonnen und ich habe das gelesen und quasi mit den Schultern gezuckt.
Als Selbstverständlichkeit.
Ja, logisch gewinnt er den Gesamtweltcup. Wie ist es euch gegangen?
Am Schluss war es eine Vollzugsmeldung. Ich habe immer wieder gelacht, wie man da noch gerechnet hat, wie viele Rennen dass es noch sind. Und der letzte Verfolger, der Pinheiro Braten, der ja gar kein Speedrennen fährt, aber theoretisch also ihn noch einholen könnte. Ja, das ist Pfupf, auf Deutsch gesagt. Es war klar gewesen, seit Wochen, seit Monaten wahrscheinlich schon, der Marc Odermatt wird den Gesamtweltcup gewinnen. Nichtsdestotrotz finde ich, ist es eben gleich mehr als einfach eine Randnotiz, sondern es ist die höchste Auszeichnung im Skisport, zum fünften Mal hintereinander. Auf Jagd von Marcel Hirscher, der das achtmal hintereinander geschafft hat. Jetzt ist er Nummer zwei zusammen mit dem Marc Girardelli, der das auch Gesamtweltcup fünfmal, allerdings nicht fünfmal hintereinander gewonnen hat. Ja, und ich finde, es ist gleich der Moment, damit zum rasch innezuhalten und sich wieder einmal gewahr zu werden, was der Marc Odermatt da leistet. Saison für Saison mittlerweile, Rennen für Rennen, auch in dieser Saison.
Ich verwünsche mich ja immer wieder selber, wenn ich so denke, es wäre eigentlich cool, wäre es ein bisschen spannender und so weiter. Und muss man dann aber auch immer wieder sagen, das ist ja so wirklich so eine typische Aussenansichtsgedanke. So, ja. dass da andere kommen müssen. Ich meine, er liefert einfach. Und was alle anderen machen, kann er erstens mal nichts dafür. Und zweitens würde er sich wahrscheinlich auch sonst ja durchsetzen. Ja, man wünscht sich ein bisschen. Ich meine, es gibt, Alberto Tombo hat die Diskussion lanciert, gesagt, ja, es fehlt mit dem Alexander Kilde und auch mit dem Marco Schwarz fehlen so die grossen Rivalen mit ihren Verletzungsgeschichten. Marco Schwarz wieder zurück und so weiter. Ja, natürlich ist das so. Und trotzdem gibt es ja noch ganz viele andere, die jetzt könnten profitieren. Und er bringt das einfach souverän heim. Das ist eine unglaubliche Leistung, auch wenn jetzt da der nächste gefühlte Weltreis zurück ist. Ja, das, was Eti gesagt hat, das, man darf das schon nicht unterschätzen. Es ist für die Skifahrer selber ja auch wirklich vom Herz her die wichtigste Auszeichnung, die Kugeln, weil sie eben zeigen, ich bin über die ganze Saison bin ich einfach da, erlaubt mir nicht viel Ausreißen. Marc Odermatt hat das ja nach den Olympischen Spielen gesagt, wo es dann geheißen hat, ja, keine Goldmedaille. Aber ja, er ist in seinen Rennen, er gewinnt 3 Medaillen, ist einmal Vierter. Die Konstanz, die er hat, nicht nur an den Olympischen Spielen, sondern eine ganze Saison, ich kenne jetzt nicht ganz auswendig, aber er ist ja immer vorne dabei, vielleicht nicht immer auf dem Podest, aber einfach, er punktet immer konstant, ja, gut.
Wieso punktet er immer? Eine Aufgabe, und da sind wir vielleicht wieder beim Thema vorher zurück, eine Aufgabe von einem Skirennfahrer ist, verletzungsfrei durch eine Saison zu kommen. Macht er 5 Mal hintereinander, mit einer Mini-Ausnahme, wo er in Kitzbühel sich dort mal ganz ein bisschen übernommen hat und dann ein bisschen hat müssen pausieren. Sonst unverletzt geblieben. Auch diesen Fakt kann man nicht genug hoch einschätzen, finde ich. Da kann man schon sagen, ja, Konkurrenz fehlt und macht und tut, aber er ist am Schluss selber für sich verantwortlich. Er macht ein Monsterprogramm. Er bewältigt das in einer eben Konstanz, wie du gesagt hast, in einer Souveränität, die absolut beeindruckend ist. Und ist eben noch nie gröber verletzt gewesen. Das muss man zuerst einmal herbringen und das ist für mich schon ein Punkt, wo mir ein bisschen zu kurz kommt, teilweise.
Sind wir in den Roger Federer fallen, oder? Dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, ist ja logisch, ist er verletzungsfrei, ist ja logisch, gewinnt er. Und ja, man schätzt gar nicht mehr, dass der Marc Odermatt eben doch einfach extrem krasses leistet. Oder irgendwie gefühlsmässig hat man jetzt fast das Gefühl, einfach rein das Gefühl, würde ich sagen, ja, das ist der Winter von Franjo von Almen. Aber faktisch, wenn du nachher auf die Kugel schaust, ist es eben nicht so, sondern eher doch immer noch der Winter von Marc Odermatt.
Ja, Federfallen hast du angesprochen, finde ich einen perfekten Vergleich. Irgendwann werden die Siege zur Normalität. Irgendwann fängt man an schnöden über ja, da Silber und da eine Bronze und dort nur Vierter bei Olympischen Spielen. Geht mir nicht anders in diesen gewissen einzelnen Momenten, gebe ich zu. Aber es ist schon so, dass man, ja, meine These ist, dass man die ganz grosse Freude über die Sieg von Marc Odermatt, die kommt dann, wenn er die Abfahrt in Kitzbühel gewinnt und dann, wenn die Sieg nur noch weniger regelmäßig kommen. Gegen Ende der Saison, wenn Konkurrenz ihn da und dort überflügelt, wenn er vielleicht nicht mehr so ein umfangreiches Programm hat und dann aber nochmals ein oder andere Rennen gönnt, dann werden die Fans nochmals so richtig mitfiebern oder nochmal mehr mitfiebern. Ich sage nicht, dass man nicht mehr mitfiebern mit ihm, aber dann, wenn die Siege rar werden, dann fängt man sie erst wieder an schätzen.
Das ist eigentlich auch wieder Roger Federer-mässig, oder? Wo dann erst am Schluss hat man es wirklich anfangen wertschätzen, dass er eben tatsächlich so viel gewonnen hat vorher. Plötzlich hat man gemerkt, ah, ja, so einen Grand Slam gewinnen ist eigentlich schon eine Leistung.
Absolut, und gleichzeitig ist es ja nur menschlich für alle, wo ich meine, wenn man sich etwas Schönes gewöhnt, dann kann man nicht einfach wieder zurück und sagen, ja, das andere ist so gefühlsmäßig. Natürlich, irgendwo der Verstand sagt, natürlich, ein zweiter Platz ist sensationell. Aber ja, wir sind erfolgsverwöhnt mit beiden Sportlern als Schweizer Sportfans. Mit dem Fedi über viele Jahre, mit dem Marc Odermatt schon seit vielen Jahren, und es folgen hoffentlich noch viele. Und ja, ich weiss nicht, vielleicht ist das die neue Spannung, die man dann braucht. Nur noch die Frage, Günther's oder Günther's nicht. Das, das, das hat er sich selber erarbeitet. Er ist sich das ja auch bewusst und er selber lebt das ja auch ein Stück vor. Das ist ja sein Anspruch. Vermisst dann aber schon halt ein bisschen die Ordnung vielleicht im Moment, wenn dann Kritik in seinen Augen ein bisschen zu direkt ist, was ich auch vollkommen verständlich finde. Ich meine, er weiß, was das bedeutet. Er fährt da jeden Tag. Wir haben es einfach, wenn man auf dem Sofa hockt und sagt, ja, Kopf ist nur zweiter. Das ist schon ein bisschen enttäuschend. Nein, ist definitiv nicht. Aber gleich, ich finde, man muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn es einem selber so geht beim Zuschauen, dass man irgendwo im Herz das erhofft und auch ein Stück weit erwartet.
Ich ertappe mich bei einem Punkt, der mich sehr wundernimmt, wie er selber das sieht. Und zwar ist das Programm vor den Olympischen Spielen nicht ein bisschen gross gewesen. Hat er dort vielleicht das eine oder andere Körnchen Energie zu viel liegen lassen? Gerade vorher waren die Rennen von Gramontana. Wir haben eine Heim-WM im 2027, also nächstes Jahr vor der Brust. Kann ich auch verstehen, dass man das nicht mag auslassen mag. Und gleich, ich weiss nicht, würde das nochmal gleich machen?
Keine Ahnung. Das ist natürlich auch sehr weiss für ihn. Eben, was findet im Januar statt? Grossanlässe sind ja immer Anfang Februar. Es sind einfach all die Highlights. Und man kann jetzt sagen, wir hatten noch einen Riesenslalom in Schladming, aber dort sagt er ja zu Recht. Er, der Speed fährt, der keine Zeit hat zum Trainieren, das ist das einzige Rennen, wo er mal noch wieder einen Riesenslalom fahren kann.
Vor den Olympischen Spielen, ja.
Er fährt in Adelboden einen Riesenslalom und dann kommt Wengen, Kitzbühel, das sind alles Speed-Events. Dass er dann sagt, ich muss zum einen wegen der Kugeln, weil im Riesenslalom ist es ja jetzt noch spannend, also mir ist noch dort, wo es ja noch darum geht, bringt er den Vorsprung ins Ziel. Wenn er jetzt das Rennen einfach ausgelassen hätte, ja, dann wären vielleicht die Kugeln weg. Also, ja,
oder in Gefahr.
Zumindest. Oder zumindest in Gefahr. Er strebt ja nach allem. Und da gehört das dazu. Und darum, ja, es sagt sich so einfach. Hätte er jetzt Gramontana ausgelassen, er wird nächstes Jahr nicht ein Weltmeister, sondern Vierter. Da sagen die alle, ja, kein Wunder, er hat ja freiwillig auf die Hauptprobe verzichtet. Enorm schwierig. Also, wenn er könnte, denke ich, würde er nicht Nein sagen für ein freies Wochenende. Aber sein Anspruch, sein Ziel, eben nicht nur Medaille bei grossen Lässen, sondern auch die Kugeln und weiterdenkt, was bedeutet das für meine ganze Karriere, lässt es einfach nicht zu.
Ist es vielleicht auch so, dass man bei Olympia schaut man immer mega genau an und hat das Gefühl, man tut das extrem hoch, auch gewichten. Aber ist für die Athleten vielleicht eben genau das, dass eben die Kugeln dann noch einen grösseren Wert hat? Weil jetzt eben vielleicht kann man sagen, ja, jetzt hat er vielleicht durch das, dass er einen Riesenslalom gefahren ist, dort, holt er jetzt die Riesenslalom-Kugeln, aber hat vielleicht eine goldige Medaille. Aber das ist ja auch sehr hypothetisch. Hat er vielleicht durch das verpasst, eventuell?
Er lässt es ja zumindest so durchblicken, wenn nicht sogar, ich glaube, er hat das mit, du hast ihn erlebt nach Olympia in einem grösseren Gespräch, hat er meiner Erinnerung nach hat er das genau so gesagt, dass eben um mehr geht als nur um den Grossanlass, dass die Weltcup-Kristallkugeln genauso eine Bedeutung haben für ihn. Und ich finde das irgendwo durch auch toll, weil es die intrinsische Motivation ja durchaus zeigt. Es geht nicht nur ums Einzelrennen, sondern der Skisport als Ganzes, eine Saison als Ganze und dem gibt es nichts irgendwie Schlechtes anzuheften oder zu sagen oder zu kritisieren grundsätzlich. Nur, dass man sich natürlich im Hinterher dann fragt, woran es vielleicht gelegen könnte haben, dass die paar Hundertstel oder so fehlen, ja, ist ja logisch. Aber genauso gut könnte man sagen, ja, wo hat er die Riesenslalom-Goldmedaille verpasst auf den ersten 15 Sekunden? Die Chance ist gross, dass das auch am Material gelegen haben. Also, ja, was kann er denn dafür? Oder es gibt so viele mögliche Ursachen etc. Da kommt man nie abschliessend zu einem Ergebnis.
Vielleicht noch, jetzt hat er eben zum fünften Mal den Gesamtweltcup gewonnen. Was haben Sie das Gefühl, von wo nimmt er überhaupt noch seine Motivation, um eben unbedingt die Kugeln zu holen? Weil irgendwie, jetzt eben gerade, es geht noch um die Riesenslalomkugeln zum Beispiel, von wo nimmt er die Motivation noch? Weil eigentlich, sein Palmarès ist sowieso schon riesig, also ob er jetzt die holt oder nicht?
Gute Frage. Ich habe das Gefühl, er ist längst über einen Moment drüber, wo, wo nur noch allein das Resultat, also der Sieg, langt, um sich motiviert zu halten. Also er muss, ich erinnere mich auch an das Gespräch mit seiner Mentaltrainerin Anfang Saison, er muss wie für sich eigene Ziel definieren, wo viel mit Freude am Skifahren zu tun haben, dass er den Hunger kann aufrechterhalten. Und das fängt im Mai im Kraftraum an. Wie quälst du dich nochmal mit letzter Konsequenz durch? Und was genau die Ziele oder die Sachen, die er für sich definiert sind, das weiss ich nicht. Aber ich bin sicher, dass es sie gibt. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass sie noch aufrechterhalten sind. Und zwar noch mehr als nur ein, zwei Jahre.
Und ich glaube, sagt du zwar kein Sportler, dass Rekord ihm wichtig sind, oder die wenigsten, die meisten sagen, ja, irgendwann, wenn ich dann schon lange auf dem Sofa hocke, mit 50 zurückschaue, finde ich das wohl toll, aber das nehme ich keinem Sportler ab. Ich glaube, das spielt schon mit ihnen. Es gibt die Werte, ich meine, er hat schon Rekord schon erreicht, es gibt noch einen Rekord, es gibt Vergleich, das muss nicht mal immer der internationale Bestwert sein, das könnte oft vielleicht auch die beste Schweizer in der Geschichte vom Skisport sein. Das müssen wir schon ein bisschen mit dem Punkt, wo der Eti anspricht. Wo nimmst du deine Ziele her, wenn du herhockst, was könnte die Saison sein? Dann ist es vielleicht nicht, ich will zum dritten Mal in Alto Badia gehen oder zum vierten Mal, sondern ich will die fünfte Kugel holen. Und natürlich, da gibt es noch so Ausnahmerennen wie die Abfahrt in Kitzbühel. Ist logisch, die bleibt einzeln drauf. Ein Sieg in Adelboden, wo er jetzt Rekordsieger ist, das war auch so Zeug. Aber sonst ist vielleicht schon ein bisschen das Bild, das geöffnet worden ist für ihn auch, bei der Zielsetzung.
Ich finde es spannend, oder? Kitzbühel, das ist sicher ein grosses Rennen, das ihn begleitet. Wir haben da im Januar rund um das Kitzbühel auch schon diskutiert, wenn man eigentlich, dass er das gönnt, jetzt schon. Also in Anführungszeichen, natürlich wollen das alle, nur ist jetzt in einer Frage, wie motiviere ich mich für die neue Saison, hilft es natürlich schon, wenn ein so ein grosses Monument noch offen ist auf der To-Do-List. Das Gleiche ist, dass mit der Gesamtweltcup-Sieg der Rekord von Marcel Hirscher, hat er mir gesagt, Anfang der Saison, das interessiert ihn noch gar nicht. Ist verständlich, dort war es 4-8, jetzt ist es 5-8, kommt jedes Jahr quasi ein bisschen näher und dann nimmt es mich dann schon sehr wunder, ob er sich dann irgendwann dazu hinreissen lässt, um zu sagen, mal, der Rekord will ich jetzt angreifen. Was interessant ist, er hat klargestellt, dass er lieber noch ein bisschen länger Ski fährt und dafür weniger rennen und nicht jedes letzte Energiekörnchen rausquetscht und die Freude verliert. Ich traue ihm aber auch zu, dass beides gleichzeitig geht. Noch ein bisschen Gesamtweltcup gewinnen und trotzdem ein bisschen weniger Rennen fahren.
Aber dann würde er wahrscheinlich einen Riesenweg lassen im Jahr, oder? Dann würde er einfach aufs Speed setzen.
Das ist die logische Folge. Ja, es gibt ja vielleicht, ich würde sagen, ja auch noch irgendein Mittelmass, dass er vielleicht nicht mehr jede Riesenfahrt irgendwann einmal Lust.
Ja, er selber hat es eigentlich das Hintertürchen schön offen gelassen und hat gesagt, ja, vielleicht fahre ich dann noch Adelboden und Sölden und vielleicht qualifiziere ich mich dann halt ja gleich noch für die Olympischen Spiele und dann fahre ich dort auch noch den Riesenslalom. Ja, ich glaube, er hat es selber schön gesagt. Es gibt ja dann nicht nur ein Schwarz oder Weiß fahren oder nicht fahren. Ja, wir erleben das ja auch, wenn es jetzt ein bisschen knapper wäre im Gesamtweltcup, in Zukunft denkt, dann nimmst du vielleicht ein Rennen plötzlich wieder mehr mit. Also bei den Frauen, Michaela Schifrin hat dann plötzlich angefangen, wieder Super-G zu trainieren, weil sie gemerkt hat, okay, von hinten, es wird vielleicht doch noch mal ein bisschen enger. Ich meine, da bist du anpassungsfähig und gerade der Riesenslalom, der bleibt immer ein wichtiger Bestandteil vom Training. Also es ist kein Skifahrer, der nachher nicht mehr Riesenslalom trainiert. Also irgendwo in der Saisonvorbereitung wird er immer auf diesen Ski stehen und von dem her auch sicher konkurrenzfähig bleiben. Das andere ist dann wirklich der Punkt, wo kann man die Entlastung holen, wo wir vorher geredet haben. Und das ist wahrscheinlich, kann man sagen, ja, vielleicht mal so ein Riesenslalom auszulassen, ist vielleicht dann durchaus eben, das wäre dann der Schladming-Riesenslalom. Und man könnte sagen, wenn er jetzt die Kugel nicht mehr anstrebt, im Riesenslalom, ja, warum nicht in dem Januar mal auszulassen?
Wie wichtig ist es jetzt eigentlich, dass er da im Saisonfinale die Kugel noch holt im Riesenslalom?
Sehr wichtig, natürlich. Nein, das ist ja genau etwas, wo ich behaupte, so eine Ausgangslage, das kann dann auch noch ein bisschen anstacheln. Mede, wie du gesagt hast, von Rekord öffentlich redet niemand, aber ich glaube, er fände es schon cool, wenn er jetzt zum dritten Mal hintereinander 4 Kugeln mitnimmt. Hat ja auch noch ein bisschen Vorsprung. Der Lukas Pinheiro braten kützelt dann. Ja, wer weiß, aber ich glaube, er selber findet es sehr wichtig und aus Schweizer Skioptik natürlich auch, ja.
Ja, und es tut irgendwie schon auch gut, dass es jetzt noch irgendwo ein bisschen um etwas geht. Also ich verwünsche mich ja selber. Es ist oft ja so, nach der grossen Anlässe, es fängt so ein bisschen langsam an, die Saison auszublempern, obwohl es noch einige Rennen sind. Und je spannender das noch ist, je mehr bleibt man auch irgendwie dran. Oder jetzt Super-G, die beiden abgesagt worden, hat der Kugeln auf sicher. Man hätte ja gerne die Rennen noch geschaut, weil es dort zumindest noch so ein Hauch von Spannung rum gewesen wäre. Der ist uns jetzt auch einfach genommen worden für das Weltcup-Final. Auch das wird er wieder komplett anders sehen, aber ich rede jetzt einfach aus der Fanoptik. Darum ja, ich nehme an, die Veranstalter sind auch nicht böse, dass immerhin noch im einen oder anderen Rennen dann doch noch etwas geht. Aber bei den Männern, gut, im Slalom haben wir auch noch ein bisschen Ausgangslage, aber sonst ist eben das meiste entschieden, weg. Oder danke, Marco Odermatt. Ja, gibt im Skisport dann auch noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, weil ich glaube schon, wäre jetzt da alles entschieden, dann verabschieden wir uns dann gedanklich erst recht im Frühling.
Und immerhin haben wir ja bei den Frauen wirklich, du hast es angesprochen, das Duell Emma Eicher gegen Michaela Schifrin um den gesamten Weltcup. Ich finde, da dürfen wir den Blick auch ein bisschen von der Schweiz lösen. Und das ist ein cooles Finale, wo die beeindruckende Emma Eicher da doch schon in dieser Saison Druck ausübt auf Michaela Schifrin.
Ja, und das zeigt vielleicht auch noch mal ein bisschen die Saison von Marco Odermatt auch, oder? Weil Michaela Schifrin ist ja eigentlich sein Bondo, wenn man so will, oder? Die bei den Frauen einfach immer alles abräumt.
Allerdings nur in 2 Disziplinen und das Abräumen vor allem auf Slalomfahren jetzt konzentriert. Aber ja, ich sehe den Punkt.
Genau,
ja.
Darum einfach so ein bisschen, dass es jetzt halt bei den Männern nicht spannend ist, bei den Frauen aber immerhin schon. Ich danke ganz herzlich für die Diskussion. Merci Etienne, merci Martin.
Sehr gern.
Gern schön.
Herzlichen Dank natürlich auch fürs Hören vom Tribünengeflüster. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns immer über gute Bewertungen und auch Rückmeldungen. Die könnt ihr geben, indem ihr uns Kommentare schreibt in der Podcast-App von eurer Wahl. Die könnt ihr übrigens auch Sternchen geben. Wir freuen uns natürlich, wenn es möglichst viel sind. Und ihr könnt auch ein Mail machen an podcast@chmedia.ch. Wenn ihr jetzt noch weitere Podcasts für euch hören wollt, dann findet ihr die auf chmedia.ch/podcast. Ich wünsche eine wunderbare Woche. Tschüss zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.